Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Kaum ein Monat vergeht, ohne dass ein spektakuläres Urteil in Sachen Facebook fällt. Mal weist ein Gericht den Vorwurf zurück, bei dem Konzern handele es sich um einen Datenmonopolisten. Mal muss er mehrere Milliarden Dollar Strafe bezahlen. Am meisten Aufsehen erregt hat aber wohl ein höchstrichterlicher Spruch Ende Juli. Der Europäische Gerichtshof hat da nämlich geurteilt, dass Website-Betreiber die Gefällt-mir-Buttons von Facebook nicht einfach so, also ohne datenschutzrechtliche Vorkehrungen, in ihre Seiten einbinden dürfen. Über den Like-It-Button und ähnliche Plugins großer Internetfirmen möchte ich mit Achim Killer in München sprechen. Achim, wie sehen Sie das? Ist das Facebook-Urteil ein historisches?
Das haben Sie wie immer sehr treffend formuliert, Manfred. Es ist ein historisches Urteil, und zwar historisch im doppelten Wortsinn. Die ursprüngliche Klage stammt aus dem Jahr 2015. Das war, bevor die mittlerweile gültige europäische Datenschutzgrundverordnung überhaupt beschlossen worden war. Das beklagte Unternehmen hat seine Praxis längst geändert, bindet den Facebook-Button mittlerweile so ein, dass es juristisch nicht zu beanstanden ist. Und so halten es wohl die meisten großen Website-Betreiber. Insofern ist die Geschichte uralt. Aber es gibt ja nicht nur den Facebook-Button. Einzelne Website kann aus Hunderten von Elementen bestehen. Viele davon können ähnlich funktionieren wie der inkriminierte Button. Und die wären dann auch juristisch datenschutzrechtlich ähnlich zu beurteilen. Oder technisch gesprochen, in der Seitenbeschreibungssprache HTML und im Hypertext Transfer Protocol, da steckt jede Menge juristischer Sprengstoff drin.
Und warum das so ist und welches Ausmaß diese datenschutzrechtlichen Probleme im Web haben, das hören wir uns jetzt mal en Detail an.
Was man als erstes lädt, ist der Quellcode der Webseite. Das ist nicht die Seite selbst. Man bekommt sie nicht am Stück. Bei einer Webseite ist es eher wie bei einem Rezept. Das weist den Browser an, hol dir Schriften, hol dir ein YouTube-Video. Der Browser ist so etwas wie ein Koch. Wenn der einen Kuchen backen soll, geht er in die Läden, besorgt Eier und Mehl und bereitet ihn daraus zu.
So beschreibt der Medienwissenschaftler Timothy Libert von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh das Aufrufen einer Webseite. Deren Bestandteile liegen oft auf verschiedenen Webservern, die alle die Adresse des anfragenden Browsers benötigen, damit sie Daten schicken können.
What data actually gets disclosed with these requests?
Welche Daten werden offengelegt? Zunächst die IP-Adresse, dann welche Art Computer und Browser man verwendet, ob die mobile oder die Desktop-Version eines Browsers, und dann die Adresse der aufgerufenen Seite. Das ermöglicht einen tiefen Einblick in das Leben der Leute.
Und schließlich können die Webserver, die Teile einer Seite zum anfragenden Browser schicken, dort auch noch Cookies platzieren. Timothy Libert hat ein Softwarewerkzeug entwickelt, das sehr effizient viele Webseiten aufruft. Die URLs, also die Adressen ihrer Elemente, protokolliert und dann diese URLs Internetfirmen zuordnet. Web X-Ray nennt sich das Tool. Der wahrscheinlich intensivste Nutzer von Web X-Ray ist Libert selbst. Er führt lange Versuchsreihen durch, um zu erfahren, wie die einschlägigen Internetkonzerne auf anderen Websites vertreten sind. Vor gut einem Jahr hat er Webauftritte europäischer Medien untersucht. Zu dieser Zeit trat gerade die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Ergebnis? Die Sites binden im Schnitt Inhalte von 40 verschiedenen Drittanbietern ein. Meistens handelt es sich dabei um Werbung, Werbetracker und Analysewerkzeuge. Stark vertreten sind auch Tools zur Reichweitenmessung, Social-Media-Tools und Elemente zur Seitengestaltung, Schriften beispielsweise. Bei den 10 wichtigsten Drittanbietern handelt es sich allesamt um US-Konzerne. Facebook ist auf 40% der untersuchten Sites vertreten, Google auf fast 90%. Jeweils über 50% der Sites binden Google Analytics ein und Google APIs, Schnittstellen zu anderen Services des Konzerns. All diese Elemente übermitteln Daten von Servern an ihre Anbieter, oftmals in die USA. Die meisten großen Website-Betreiber weisen juristisch korrekt in ihren Datenschutzerklärungen darauf hin. Anders sieht es bei den kleinen aus.
Wenn ich mir die Bloglandschaft in Deutschland anschaue, dann würde ich fast tippen, dass bei 95% aller Blogs keine korrekten Datenschutzhinweise vorhanden sind.
Schätzt der Kölner Medienanwalt Christian Solmecke allein die Situation bei kleineren deutschen Bloggern ein.
Das fängt schon damit an, dass viele Blogs Google Fonts verwenden, also die Google-Schriftarten. Aber kaum einer erwähnt, dass durch die Verwendung dieser Google-Schriftarten, die kostenlos von Google zur Verfügung gestellt werden, auch Daten an Google übertragen werden. Das ist aber wichtig, wenn das in den Datenschutzhinweisen nicht drin ist, ist das ein Abmahngrund.
Bleiben wir bei diesen Schriften. Achim, wieso kann denn so etwas Gewöhnliches wie eine Schriftart datenschutzrechtlich so problematisch sein?
Naja, Google stellt die Schriften ins Netz. Nehmen wir das Beispiel von einem Blogger. Der gestaltet mit diesen Schriften seinen Blog. Ich surfe den an. Dann holt sich mein Browser die Schriften vom Google-Server. Google bekommt meine IP-Adresse und ich bekomme davon nichts mit. Ich kann das natürlich überprüfen, indem ich mir den HTML-Code des Blogs anschaue. Habe ich gemacht. Mir den Code von gut besuchten Blogs angeschaut. Und es ist tatsächlich so, dass sehr viele Schriften benutzen, die auf Google-Servern liegen. Was insoweit bezeichnet, ist, dass man die Schriften auch herunterladen und dann zusammen mit dem HTML-Code auf seinen eigenen Webserver legen könnte. Das ist datenschutzrechtlich auf jeden Fall unproblematisch, wird aber nicht gemacht, ganz offenkundig, weil das Bewusstsein dafür fehlt.
Andererseits kann Google an den Serverdaten ja gar nicht so viel gelegen sein, wenn das Unternehmen auch anbietet, Schriften so zu verwenden, dass keine Daten übertragen werden.
Das ist richtig, ja. Aber Google bekommt halt aus sehr vielen anderen Quellen auch noch Nutzerdaten. Im Web steht ein sogenannter API Explorer. Da können Entwickler aussuchen, welche Google-Services sie wie einbauen wollen in ihre Produkte, in Android-Apps beispielsweise oder eben auch in Websites. Das sind einschließlich der verschiedenen Versionen über 200 Schnittstellen. Man kann sagen, Facebook sieht man fast überall, Google wiederum ist überall und man sieht es nicht.
Und wie hat es Google Ihrer Ansicht nach geschafft, so allgegenwärtig zu sein?
Naja, Google ist der Konzern, der heute wichtige Schlüsseltechnologien entwickelt hat. Internetsuche, KI, Smartphone-Betriebssystem. Und dahinter stehen halt auch jede Menge Programmierwerkzeuge und Backend-Technologien, um die die Entwickler nicht herumkommen. So war das früher auch bei Microsoft und ganz früher bei IBM. An Microsoft mussten die Entwickler für die Nutzung der Technologien Geld bezahlen, an IBM sehr viel Geld. Google wiederum lässt sich mit persönlichen Daten meist argloser Dritter bezahlen, denn Daten von Internet- und Smartphone-Nutzern.
Andererseits ist ja seit nunmehr über einem Jahr die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die allseits gelobt wird, auch von Datenschützern.
Ja, und die ist auch sowohl von ihrer Thematik her als auch von ihrer Entstehungsgeschichte eindeutig gegen die einschlägigen US-amerikanischen Datenkraken gerichtet. Aber die sind nach wie vor omnipräsent. Die 10 größten Unternehmen, die Nutzerdaten von fremden Websites abgreifen, sind US-amerikanisch. Übertragen werden darf eigentlich nur in Länder mit einem Datenschutzniveau vergleichbar dem europäischen. Da gehören die USA nicht dazu. Aber US-Unternehmen können sich an eine Liste beim Handelsministerium eintragen lassen. Dann gelten die Daten bei ihnen als sicher. Früher hat man das Safe Harbor genannt, hat der EuGH einkassiert. Jetzt heißt es Privacy Shield, ja. Die größte Datenlücke im Cyberspace hat einen neuen Namen bekommen. Sonst hat sich nichts geändert, zumindest im transatlantischen Datenverkehr nicht.
Über kleine und große Datenkraken, die nach wie vor ihr Unwesen treiben, sprach ich mit Achim Killer. Danke.